So, herzlich guten Morgen. Schön, sind ihr da. Sind ihr noch frisch? Mögen ihr noch? Ah, Schriftdeutsch, ja genau. Also, meine Muttersprache ist ja Romanisch. Bundici ara raspada, beim Vnitskuje, ein Leraspada, la FG darau. Es spreche wie ihr Beine, wo tot, ich oze Brunurisch, kurz Kurs, plein sie der Wertskuje, der Tschüffel und Senja in was Kurs. Grazie für tun, e bella domenica, arrivair, ciao. Ein paar Worte auf Rätoromanisch. Böse Zungen sagen, es tönt mehr nach Rätselharmonisch als nach Rätoromanisch. Und ja, so bin ich aufgewachsen. Bis in die vierte Klasse hatten wir nur Romanisch und dann haben wir versucht, Deutsch zu lernen. Dann kam noch Französisch, Englisch und Italienisch dazu. Das ist der Grund, wieso wir eigentlich nicht wirklich richtig Schriftdeutsch noch Schweizerdeutsch können. Aber ihr werdet es verstehen, ich versuche weiter euch von dem zu überzeugen, was das Zentrum meines Lebens ist. Das ist mein Gott, das ist mein König, das ist mein Jesus. Mit dem bin ich seit 35 Jahren unterwegs. Und es gibt Leute, die sagen, man kann Gott nicht beweisen. Es tut mir leid. In meinem Leben muss ich sagen, nein, ich kann Gott beweisen. In meinem Leben hat sich Gott bewiesen. Es gibt in der Bibel tausende von Beweisen, dass Gott wahr ist. Tausende wahrhaft, es gibt über 3000 Prophezeiungen, 300 Prophezeiungen auf Jesus Christus selbst, die zum Teil Jahrhunderte im Voraus oder Jahrtausende im Voraus ausgesprochen wurden, niedergeschrieben wurden und durch biblische Archäologie oder durch Archäologie dann bewiesen worden ist, dass das Wort Gottes wahr ist. Also es ist schon rein mathematisch gar nicht möglich, dass das Zufall ist. Da haben säkulare Universitäten auf dieser Welt haben die Zufälligkeitstheorie ausgerechnet. Es ist zufällig nicht mehr möglich, dass nach so vielen Prophezeiungen voraussagen, dass da noch Zufall dahinter steckt. Natürlich sagen die säkularen Unis sagen dann, ja, es muss eine höhere Macht irgendwo, eine intelligente Macht und Kraft irgendwo im Universum sein. Nun, ich habe es lieber ein bisschen konkreter. Ich habe es lieber, wenn ich sagen kann, meine meine Macht oder die Macht, die im Universum ist, das ist mein Vater, das ist Jesus, sein Sohn, den er in diese Welt geschickt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, bei ihm, in seiner Herrlichkeit. Und das ist der Heilige Geist, der uns in dieser verrückten Welt hilft, durchs Leben zu gehen. Ein wunderbarer Helfer. Es ist ja wirklich eine verrückte Zeit, wo wir drin leben. Und trotzdem hat es Gott dir zugetraut, gerade jetzt geboren zu sein. Wieso bist du nicht vor 500 Jahren geboren oder vor 1000 Jahren? Wieso bist du jetzt geboren? Weil Gott das so wollte. Die Bibel sagt, der Vater, der Schöpfer, hat seinen Geist in deinen Körper hineingelegt, weil dein Leben zu Ende ist. Möchte er dich bei sich zu Hause im Himmel, in der ewigen Wohnung, in der Herrlichkeit, bei sich wieder empfangen? Und darum brauchen wir diesen Jesus. Diese Zeit auf dieser Erde ist eine Zeit, uns zu entscheiden und uns vorzubereiten auf die Ewigkeit. Wenn jemand auf dieser Welt die Augen zutut und in der Ewigkeit die Augen auftut und realisiert, dass das mit diesem Gott kein Märchen ist, sondern Realität, das wäre ein trauriges Erwachen. Darum ist meine Motivation, mein Wochenende anstatt zu Hause bei meiner Familie, bei meinen Kindern, die ich zu wenig sehe, meine Frau, die ich zu wenig sehe, bei euch zu verbringen und euch hoffentlich diesen Jesus so nahe an dein Herz zu bringen, dass du sein Klopfen hörst, dass du hörst, er klopft an die Türe deines Herzens. Und die Türe deines Herzens ist die einzige Türe, die außen keine Türklinke hat. Du musst innen die Türklinke drücken und auftun und sagen, bitte Jesus, komm hinein, nimm Wohnung. Und die Verheißung ist, er kommt hinein und nimmt Wohnung und hält mit dir Abendmahl. Abendmahl im Alten Testament, das haben tiefe Freunde miteinander gehalten. Der Herr möchte eine tiefe Freundschaft mit dir eingehen. Was ist das für ein Vorrecht, wenn der Schöpfer von Himmel und Erde, der Allmächtige, sagt, du bist mir als Individuum so wichtig, mit dir möchte ich Freundschaft pflegen, mit dir möchte ich das Brot brechen, mit dir möchte ich den Wein trinken. Und alle, die gerne Wein haben, übrigens im Himmel gibt es dann hektoliterweise Wein und guten Wein, nicht so billiges Zeugs. Zur Zeit von Jesus hat es ja etwa 300 bis 500 Millionen Menschen gegeben auf dieser Welt. Entschuldigung, ich spreche ein bisschen schnell. Aber weißt du, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Rudi hat gesagt gestern, gib Vollgas. Matthias hat gesagt, im dritten Gang zu fahren reicht für meine Gemeinde. Heute Morgen sagt die Tochter von Bürkis, vierter Gang oder fünfter Gang ist auch okay. Ja, was soll ich jetzt? Ich war mal in Aarau, in der Mino, habe ich gepredigt, Schweizerdeutsch, ein bisschen schneller. Dann höre ich, wie zwei Mädels da vorne sind und die eine sagt auf Berndeutsch, Mann, der spricht viel zu schnell. Und dann sagt die andere, nein, nein, du musst nur für schnellere Ohren beten. Bete für schnellere Ohren und für ein offenes Herz und hoffentlich verstehst du, was ich dir sagen möchte. Zur Zeit von Jesus 300 bis 500 Millionen Menschen. Erst vor 200 Jahren hat man die Milliardengrenze durchbrochen. Heute haben wir etwa 9 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Heute leben, also 1989 muss ich noch sagen, gab es eine Bevölkerungsexplosion. Und die meisten von 1989, die geboren sind, diese Menschen, die sind nach wie vor am Leben. Heute leben auf diesem Planeten mehr Menschen, sind aktuell hier, die atmen und schnaufen und leben, als über die Jahrhunderte und Jahrtausende Menschen geboren und gestorben sind. Ist es ein Zufall, dass gerade heute mit den modernen Mitteln, mit Internet, man die Menschen weltweit erreicht mit dem Evangelium? Wir unterstützen einen Satellitenfernsehsender, einen evangelistischen, Sat7. Die erreichen mit ihren evangelistischen Programmen die Frauen in Saudi-Arabien, denen es verboten ist, ab einem gewissen Alter nach draußen zu gehen und sich den Männern zu zeigen, außen schwer verschleiert, oder? Die sind zu Hause und schauen Fernsehen, schauen Satellitenfernsehen. Und viele von diesen Frauen kommen zum Glauben an Jesus Christus, weil sie die Botschaft von Jesus Christus zu Hause in der Stube sehen. Und sie freuen sich, einen Vater kennenzulernen und nicht unter einer geknechteten Religion aufwachsen zu müssen. Übrigens ist Jesus der Erste, der Religion abgeschafft hat. Ich bin so stolz auf meinen Jesus. Der hält sowas von nichts auf Religion, echt. Religion ist so tötend. Ich habe das von 4 bis 18 erlebt. Wenn es nichts was Langweiligeres auf dieser Welt gibt, dann ist es Religion. Knechtende, stinklangweilige Religion. Aber Jesus hat nichts mit Religion zu tun. Jesus ist ein Beziehungsgott, ein Beziehungsmensch. Und er möchte einfahren wie der TGV im Zürich HB in deinem Herzen und mit dir Gemeinschaft pflegen. Mach dein Herz sperrangelweit auf und erwarte den König, der König, den König des Lebens. Er hat Leben zu geben in Überfluss. Zu viele in meiner Familie haben wir beerdigt, weil sie sich erhängt haben, weil sie Depressionen hatten. Ich hatte auch Depressionen. Aber als Jesus in mein Leben hineingekommen ist, ist diese schwarze Wolke innerhalb von Stunden von mir weggeflogen und nie mehr zurückgekommen. Das ist eine Realität. Hätte ich mir das damals nur eingeschwatzt, eingesprochen, dann wäre sie wieder zurückgekommen. Nein, ich bin frei in Christus. Jesus ist man frei. Er ist gekommen, um Fesseln zu lösen, um Ketten zu sprengen, um Menschen aus der Gefangenschaft herauszuholen. Und er sagt sogar, jetzt, wenn du in mir bist, ist dir alles erlaubt. Nicht alles ist gut. Das, was dir nicht gut tut, das lass auf der Seite. Aber es ist dir alles erlaubt. Welche Glaubensgemeinschaft dieser Welt gibt dir so viel Freiheit? Keine. Für alle anderen musst du irgendetwas tun, um Erlösung zu bekommen. Bei Christus musst du nur das Geschenk in Anspruch nehmen, das er getan hat. Er ist stellvertretend für dich und für mich ans Kreuz. Dort ist er leidiglich gestorben. Das ist ein Geschenk, das ist Gnade, das ist Glaube. Das nimmt man an und dann fängt ein neues, spannendes Leben an. Und dann gibt er eben eine Bedienungsanleitung. Das ist hier drin. Und in dieser Bedienungsanleitung, da stehen so viele spannende Sachen. Schon von Anbeginn an, vom Alten Testament an, ist alles auf Christus, den Messias, den Retter, den Erlöser aufgegleist. Sogar, dass es den Blindesten erkenntlich und vor Augen geführt wird. Er ist der Erlöser, alles zielt auf ihn ab. So zum Beispiel schon im ersten Buch Mose, im ersten Buch Mose, im 5. Kapitel, da ist ein Namensregister. Und wenn man diese Namensregister liest, das mache ich meistens nicht, weil ich bin eine ungeduldige Person, ich überspringe die, weil es mir zu lang wird, dann gehe ich weiter mit dem Text. Aber nein, wenn man die Namensregister studiert, dann offenbart Gott seinen Sohn in den Namensregistern. Stell dir vor, da heißt es im Genesis Kapitel 5, die Generationenliste bis runter zu Jesus. Da heißt es, da gab es den Adam, den Ursprung des Menschen, das heißt der Mensch. Da gab es den Seth, der Nachkomme von Adam, das heißt gesetzt und ernannt. Dann kommt der Enosh, das heißt sterblich. Kenan heißt Sorge. Mahalalel, der Gesegnete Gottes. Jered, herunterkommen. Henoch, um zu erklären. Methuselah, sein Tod wird bringen. Lamech, zu verzweifeln. Noah, Ruhe geben. Und Noahs Nachfolger kommen. Ich muss gleich Brillen auf da. Ruhe geben. Nachfolger Noahs, Sem, der Angesehene, dann Ham, heiß und warm und, Entschuldigung, jetzt habe ich etwas vertuscht. Okay, auf alle Fälle, wenn man diese Namen, die über Jahrhunderte, da hat ja nicht einer gedacht, ja, was ist die Namensbedeutung meiner Vorgänger vor 4, 5, 6, 7 Generationen? Nein, die haben einfach Namen gegeben, aber der Geist Gottes hat ihnen die richtigen Namen gegeben. Und wenn man die Bedeutung der Namen, und im Jüdischen haben Namen immer Bedeutung, wenn man die nacheinander reiht, dann heißt eben Adam, Set, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metushelech, Lamech, und Noah heißt dann, der Mensch wurde zur Sorge und sterblich ernannt, doch der Gesegnete Gottes ist herabgekommen, um zu verkünden, dass sein Tod den Verzweifelten Ruhe bringen wird. Wow, das ist der Hammer, oder? Das ist, der Mensch wurde zur Sorge, ja, im Garten Eden, als er sich willentlich von Gott getrennt hat, wurde der Mensch für Gott zur Sorge. Und er wurde plötzlich sterblich ernannt. Er wäre designed gewesen, um ewig zu leben. Und jetzt kommt plötzlich der Tod hinein, die Trennung im Geist vom lebendigen Gott. Doch der Gesegnete Gottes, wer ist das? Jesus Christus, der Sohn von Gott, ist herabgekommen, um die gute Botschaft zu verkünden, dass sein Tod den Verzweifelten Ruhe bringen wird bis in Ewigkeit. Ich habe das kürzlich mal herausgefunden. Habe dann herausgefunden, dass das Leute vor mir schon herausgefunden haben. Aber als ich das herausgefunden habe, war ich so überwältigt davon. Abends um 11 bin ich ins Zimmer gegangen, meiner Frau, gesagt, Schatz, wach auf, ich muss dir etwas sagen, das ist genial. Dann bin ich weitergegangen, habe dann, das kannst du durch die ganze Bibel hindurch, ist das möglich. Aber zum Beispiel nur noch das, die Namensbedeutungen der 12 Söhne Jakobs, Stämme Israels. Da ist der Ruben, der Simeon, der Levi, der Juda, der Sebulan, Issachar, Dan, Gad, Asher, Naphtali, Josef und Benjamin. Und wenn du diese Namensbedeutungen googelst und hintereinander setzt, dann heißt der Text folgendermaßen: Seht, ein Sohn, Gott hat gehört, er sendet den Treuen, lobt und preist Gott, ist Richter, er kämpft für euch, gibt günstige Führung, der Gesegnete, er arbeitet für einen Lohn und verweilt eine Weile bei euch und macht vergessen das Leid und bringt doppelte Freude, er, der Sohn der rechten Hand, er, der Sohn der Freude. Wow! Der Sohn der rechten Hand, der jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Das sind keine Zufälle, das kann man nicht machen. Verstehst du, das ist wirklich eine gewaltige Kraft und Intelligenz und Gottheit und eben Vater, der dahinter sitzt und uns solche Dinge offenbart, damit auch die letzten Zweifler glauben dürfen, dieser Gott muss ja wahr sein. Voilà, der Titel heute Morgen ist «Sei nur stark und sehr mutig». Die einen haben gestern Abend gesagt, jawohl, ich will mein Leben diesem Jesus geben. Andere haben gesagt, ich will von Neuem diesem Christus nachfolgen. Und jetzt kommst du in ein neues Land, ja. Jetzt trittst du in ein neues Land hinein. Und jetzt sagt dir Gott, Entschuldigung, der falsche Titel. Jetzt sagt dir Gott, sei nur stark und sehr mutig. Und wem hat er das gesagt? Mose hat das dem Josua gesagt und Gott hat das dem Josua gesagt. Der Mose war ja dieser XXL, dieser XX-Large, dieser XX-Lutz-Leader, der sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hat, durch das Rote Meer hindurchgeführt hat. Weißt du, dass im Roten Meer gibt es, nach wie vor kann man sehen, die versunkene ägyptische Armee ist dort unten. Das sind die goldenen Wagenräder der Pharaonen, der Kämpfer dort. Die sind in Korallen eingebettet. Das sind Schwerter, da liegt die nach wie vor die halbe Armee dort unten. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen, das ist kein Märli, oder? Das kann man alles. Geht mal googeln oder geht mal auf YouTube und schaut euch diese Dinge an. Archäologie und biblische Wissenschaft, total spannend. Und dann kommt dieser Mose und sagt dem Josua, schau, ich darf nicht ins verheißene Land hineingehen, aber du musst hineingehen Und dann denkt sich dieser Josef, Mann, hey, wie soll ich in die Fußstapfen dieses Mose hineintreten? Der hat 40 Jahre lang das Volk Gottes durch die Wüste geführt. Der hat Essen vom Himmel regnen lassen. Da gab es die Wolkensäule, die Feuersäule. Er hat mit Gott gesprochen, wie mit einem Freund, heißt es, von Angesicht zu Angesicht. Als Gott mal einen schlechten Tag hatte und die Israeliten, die Hebräer gemurrt haben und Gott hat gesagt, so, jetzt mache ich denen ein Ende. Dann hat der Mose mit diesem Gott gesprochen, gesagt, nein, mach das nicht, bring sie nicht um, stell dir vor, was sollen die Völker auch noch von dir denken, wenn du das machst und so. Dann hat er sich umstimmen lassen und jetzt musst du von diesem XX-Large-Leader musst du die Leitung übernehmen und das Volk Gottes in das verheißene Land hineinführen. Und jetzt kommt Gott und sagt dem Josua 6-mal, Josua, fürchte dich nicht, sei nur stark und mutig. Und wieso sagt er ihm, sei nur stark und mutig? Weil er gesagt hat, weil ich bei dir sein werde, alle Tage bis an das Ende deines Lebens. Das ist auch bei dir geschehen. Wenn du Christus in dein Herz aufnimmst, wenn du dein Leben Jesus Christus schenkst, dann ist die Verheißung Gottes hier, ich werde ab diesem Moment 24 Stunden im Tag, 7 Tage die Woche, dein ganzes Leben mit dir sein. Mein Parakletos, mein Heiliger Geist, habe ich dir geschenkt, den Helfer, den Ermutiger, den Lehrer, den Ermahner. Er wird mit dir sein. Ich lasse dich nicht allein in dieser verrückten Welt drin. Und dann sagt Gott diesem Josua, und nicht nur sei stark und mutig, sondern wenn du in das neue Land hineingehst, ich gebe dir jetzt noch ein paar Schlüssel, wie du erfolgreich sein wirst in diesem neuen Land. Und ich kann dir sagen, das funktioniert. Ich bin seit 35 Jahren sehr erfolgreich. Ich bin mit 20 zum Glauben gekommen. Und vor 20 hatte ich nicht so viel. Als ich mein Leben Jesus Christus zuerst gegeben habe, hatte ich gar nichts. Aber nach diesem hat er mir alles geschenkt, was ich fürs Leben brauche, inklusive viel Abenteuer. Und dann sagt Gott, Josua, ich gebe dir ein paar Schlüssel, wie du erfolgreich sein kannst. Der erste Schlüssel ist, nimm das Wort Gottes und weiche nicht zur Linken noch zur Rechten davon ab, sondern bleib daran. Nimm die Bedienungsanleitung fürs Leben, persönlich für dein Leben und geh Schritt für Schritt mit diesem Kompass durchs Leben. Weiche nicht davon ab, nicht zur Linken noch zur Rechten. Das ist so wie der Pitbull-Terrier, der sich eben in die Wade des Pöstlers hineinbeißt und nicht mehr loslässt und sagt, hier steht es geschrieben, egal was da rund um mich herum ist und stimmt, hier steht geschrieben, die Wahrheit obsiegt schlussendlich immer ab den Realitäten, ab den Herausforderungen des Lebens. Und dann sagt er, das ist ein wichtiger Schlüssel. Der andere Schlüssel, sagt er ihm, Josua, wenn du dieses Wort immer wieder über deine Lippen herausgehen lässt, wirst du nicht nur stark sein und mutig sein, sondern du wirst erfolgreich sein in all dem, was du tust. Überall, wo du deine Füße hinstellst, was du mit deinen Händen berührst, das wird von Erfolg gesegnet sein. Und dann denke ich, jawohl, machen wir das. Beten wir das Wort Gottes laut. Lesen wir das Wort Gottes laut. Proklamieren wir das Wort Gottes laut. Geben wir Zeugnis vom Wort Gottes. In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, heißt es im Kapitel 12, Vers 11, dass wir das Böse, die Wurzel des Bösen und des Schlechten in dieser Welt überwinden durch das Blut des Lammes und das Zeugnis des Wortes. Was heißt das Blut des Lammes? Das Blut des Lammes heißt das vollbrachte Werk von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Das ist das Fundament, das ist das Geschenk, das ist die Gnade, die du annimmst, das, was Christus für dich getan hat. Und auf diesem Fundament fängst du an, das Wort Gottes zeugnishaft zu erzählen, deinem Nachbarn, deinen Eltern, deinen Kindern, für dich selbst, wenn du nicht glaubst. Und dann wirst du von Erfolg gesegnet sein. Und dann der dritte Schlüssel, der Gott dem Josua gibt, wenn du erfolgreich sein wirst in diesem Land, wo ich verheißen habe, dass Milch und Honig fließt, aber wo auch die großen Riesen auf dich warten, da ist Kampf angesagt. Wenn wir Christ werden, dann gehen wir nicht auf ein Kreuzfahrt-Traumschiff, auf eine Weltreise, nein, dann zügelst du auf ein Kriegsschiff, dann ist Krieg. Es ist Krieg auf dieser Welt. Es passiert so viel Schlimmes. Es ist ein Krieg zwischen Finsternis und Licht, zwischen Gott und dem Teufel, zwischen den Mächten der Finsternis und Gott und dem Heiligen Geist, seinen Engeln und uns, den Gläubigen. Und Gott hat gesagt, auf dieser Erde sollst du Land einnehmen. Dann sagt er, der dritte Schlüssel ist, meditiere Tag und Nacht über dem Wort Gottes, bis es Teil von deinem Herzen wird, bis es Teil von deinem Geist wird. Meditieren in der Bibel, das hebräische Wort dafür, ist das exakt gleiche Wort für die Kuh, die Gras kaut und wieder kaut, die vier Magen hat und während 8 Stunden hoch und runter und hoch und runter das Teil schluckt und frisst und kaut und runter, bis es verdaut ist. Und die Bibel sagt, du sollst das Wort Gottes lesen, darüber nachdenken. Meditieren ist kein esoterischer Begriff. Das hat Jesus, das hat Gott für sich in Anspruch genommen. Du sollst darüber nachdenken, Tag und Nacht, bis das Wort Gottes dir aufgeht, ein Rema, ein offenbartes Wort wird und sich mit deinem Herzen verlinkt. Und dann ist die Verheißung in der Bibel, in Markus Kapitel 11. Wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, nicht deine Gefühle, nein, die Wahrheiten, die hier niedergeschrieben sind, dann wirst du Erfolg haben. Ich habe das x-mal gesehen, Ich war Sportseelsorger während vielen Jahren und habe ich da die Leichtathletikmannschaften der Schweizer, der Deutschen, der Franzosen, der Österreicher und der Italiener, glaube ich, auch noch, habe ich begleitet. Ja, und dann bist du so und dann sagst du, Jesus, diese Spitzensportler, die sehen aus wie durchtrainierte Rennpferde. Jeder, der dann in den Spiegel schaut und sich mit ihnen vergleicht, denkt, was ist bei mir nicht okay, wenn du diese siehst. Und trotzdem sind es einfache Menschen, die hinter ihrer Fassade Nöte haben. Wie viele Nöte habe ich bei diesen Spitzensportlern gesehen? Und wie viele Mal sind wir hingegangen als Seelsorger und haben sie auferbaut? Und ich weiß, so ein Fall waren da im Gebet und haben gesagt, Jesus, du weißt, wo die Menschen mit Nöte sind. Und ich bitte dich einfach, führ uns dahin zu diesen Menschen. Und dann haben wir so in unserem geistigen Auge, so spricht eben Gott. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist das übernatürliche Sprechen völlig natürlich, völlig normal. Das macht für einen Menschen, der Gott nicht kennt, völlig keinen Sinn. Aber wir leben ja nicht auf dieser Welt schlussendlich in diesem normalen Umfeld, sondern auch in einem übernatürlichen Umfeld. Und dann spricht der Geist Gottes, geht und besucht den Da Silva, ein brasilianischer Sprinter über 200 Meter. Und dann gehen wir in sein Hotel und wir klopfen an die Türe und hinten dran macht so ein Stöhnen kommt. Und dann machen wir so vorsichtig die Türe auf und dann liegt so ein durchtrainiertes Rennpferd auf dem Bett mit ausgestreckten Armen und Beinen, mit angespannter Muskulatur. Und wir sagen, was ist mit dir los? Und sagt er, hey, ich habe morgen den Final, ich bin so nervös, ich glaube, ich habe einen Nervenzusammenbruch, meine Muskeln sind stocksteif und ich kann gar nichts mehr machen, ich kann nicht mal aufstehen und um mein Bett herumgehen. Dann sagen wir, ja, also wir kennen den König des Friedens, dürfen wir für dich beten. Und dann war seine Reaktion, wie so die Reaktion von vielen ist, ja, nützt nichts, so schadet es nicht. Das kann ich nur sagen, das gilt nur für Menschen, die keine Ahnung von Gebet haben. Ich habe hunderte von Gebetserhörungen in meinem Leben gesehen. Ich habe gesehen, die Lahmen gehen, die Blinden sehen, die Tauben sehen, zu früh Verstorbene kommen zurück ins Leben. Das sind keine Märchen, das sind Facts. Facts and Figures, das funktioniert. Das ist schockproof, es funktioniert, oder? Und dann hast du für den gebetet und dann kommt die Kraft Gottes, der Geist Gottes kommt auf ihn und dann kommt Kraft zurück, der steigt auf seinem Bett und steht auf. Am nächsten Tag geht er und läuft den 200-Meter-Sprint im Finale und wird Zweiter. Von dem Moment an war der Deckel weg und dann ist die ganze brasilianische Nationalmannschaft ist jeden Tag zum Bibelstudium gekommen. Und nicht nur die, auch die Spitzensportler, die Fußballer, die brasilianischen, sind dazugestoßen. Das war dann ein Fest. Bibelstudium mit Brasilianern, hey, das ist ein Hot Blood. Okay, ich verliere mich wieder in den Geschichten, excuse. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und fest sein sollst? Das ist ein persönliches Wort, das Gott dir zuspricht. Ich kenne deine Geschichte nicht, aber du sagst vielleicht, ja, wenn du meine Geschichte kennen würdest, würdest du nicht so sprechen. Ich kann dir nur sagen, ich arbeite in einer krisensicheren Branche. Mord und Totschlag, verfolgte Christen, 365 Millionen Verfolgte auf dieser Welt. Ich bin in Syrien unterwegs, ich bin im Irak unterwegs, ich bin im Jemen unterwegs, ich bin im Iran unterwegs. Ich weiß, es gibt unperfekte Situationen auf dieser Welt. Es gibt viele Nöte. Aber ich weiß, dass mein Gott zu jedem, der sein Kind wird, sagt, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und fest sein sollst? Sei unerschrocken und unverzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Also, wenn du diesen sturen, heiligen Glauben hast, dann forderst du Gottes Wirken heraus und er lässt sich gerne überreden, zu wirken in deinem Leben. Ich habe dir etwas mitgebracht. Heute sind wir beim Lego-Morgen. Und wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Dann hat Türen auf. Ja, so, voilà. Schnauze auf da. Wir haben uns nicht abgesprochen, der Remo und ich. Aber weißt du, wenn Gott solche Dinge einfädelt, die Bibel sagt ab und zu, wahrhaftig, wahrhaftig, ich sage dir. Wenn sie einmal sagt wahrhaftig, dann Ohren gespitzt. Wenn die Bibel sagt zweimal wahrhaftig, dann meint Gott, ich meine es wirklich ernst. Und wenn solche Dinge kommen, dann könnte es sein, dass der Geist Gottes heute Morgen sagen möchte, ich erwarte von dir, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, nimm das, die Bedienungsanleitung für das Leben wieder in deine Hand. Studiere sie, lasse sie über deine Lippen gehen, meditiere darüber Tag und Nacht, gehorche ihr, dann wirst du erfolgreich sein, dann wirst du stark und mutig sein in all dem, was du tust. Ich glaube, Gott hat eine Botschaft an dich. Mein Sohn, der hat das zusammengestellt, nicht in 8 Stunden wie der Remo, ein bisschen länger, in 3 Tagen. Aber diese Lego-Teile, die bestehen ja aus Hunderten von kleinen Plastikteilchen. Und wenn du diese kleinen Plastikteilchen, dieses Lego Porsche 911 GT3 RS für uns Männer und Jungs, Entschuldigung Frauen, wenn du die nicht Seite für Seite nach Bedienungsanleitung eben zusammenstellst, hast du am Schluss keinen Porsche 911, dann hast du einen indischen Tuk-Tuk oder ein VW Käfer oder irgendetwas. Und er hat es vorher richtig gesagt, der Remo, das Leben ist viel zu komplex, als dass wir einfach so ins Blaue hinaus leben könnten. Nein, wir müssen die Bedienungsanleitung für das Leben in die Hand nehmen und danach leben und dann wirst du Erfolg haben bei all dem, was du tust, bei allen Stürmen. Entschuldigung. Gut. Also, nehmt die Bedienungsanleitung, den Kompass fürs Leben wieder in deine Hände. Ein anderer, der mir unglaublich gefällt, König Hiskia. Es gibt ja wenige gute Könige, die Israel hatte. König Hiskia war einer von denen, der ist mit 25 zur Macht gekommen, war 29 Jahre lang an der Macht und er hatte eine extremst herausfordernde Situation. Der König von Sanher, der König von Assur, das ist das heutige Syrien, der König von Assur, der Sanherib, der kommt Jahr für Jahr und quetscht den König von Jerusalem, den Hiskia, aus und holt sich seine Steuern ein, hunderte von Kilos von Gold und Silber jedes Jahr, bis der König Hiskia nicht mehr zahlen konnte. Und dann sagt sich Hiskia, was habe ich noch für Möglichkeiten? Ah, die Tore des Tempels sind mit Gold und Silber eingekleidet. Sie tragen die großen Tore aus den Angeln und übergeben sie dem König Sanherib, dem König von Assur, von Syrien. Und dann konnte er nicht mehr. Alles ausbezahlt. Jerusalem ist trocken, hat kein Geld mehr. Bankkonto Ground Zero. Und dann tut er die Schleusen dicht. Und als er die Schleusen dicht macht, die Tore dicht macht von Jerusalem, kommt der Sanherib mit über 200.000 Soldaten und umzingelt die Stadt, schickt dem Sanherib 2 Boten mit einem Brief. In diesem Brief stand geschrieben, ich gebe dir 2 Möglichkeiten. Entweder du ergibst dich und kommst in die Sklaverei nach Ninive. Ninive ist das heutige Mosul. Kurze Klammer, Mosul. Wir waren vor Jahren in Mosul. Mosul war von der IS, von den IS-Terroristen, die waren in Kontrolle da. Und wir wussten, es hat ein paar wenige Christen in der Stadt. Wir wussten aber auch, wenn der Teufel so richtig mit den Zähnen fletscht, dann ist Gott häufig nur einen Augenzwinker davon entfernt, hineinzugreifen und Gutes zu tun. Und währenddem die Leute des IS, die Leute auf die Hochhäuser stellten und herunterschmissen und sonst ihre Gräueltaten machten, sind wir mit 300 Kilogramm schweren Drohnen, angehängt mit Tausenden von SD-Karten an Bibeln, sind wir auf Mosul, auf Ninive hineingeflogen und haben es über Ninive Bibeln regnen lassen. Die Leute haben die SD-Karten genommen, in ihr Handy gesteckt und haben angefangen, Bibel zu lesen. Und das Wort Gottes hat in dieser ganzen dämonischen Unterdrückung, hat ihnen Kraft gegeben, hat ihnen Hoffnung gegeben. Sie waren plötzlich hoffnungsvoll und die Terroristen haben oben gewütet und unten in den Kellern ist die Gemeinde Jesu Christi gewachsen und die Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das ist Management by Heaven. Das ist, wenn der Teufel fletscht, wenn der Teufel blöd tut, dann kann mein Gott noch viel, nicht blöder, aber anders, verstehst du? Und der König Hiskia, als dieser Brief kommt mit, ja, entweder eben kommen wir mit in die Sklaverei oder wir hungern Jerusalem aus und bringen jeden Einzelnen von euch um. Was würdest du machen in dieser Situation? Du hast die Wahl zwischen langsamer Tod und schneller Tod. Hiskia war ein wortgegründeter König. Das war nicht so ein König, der heute habe ich ein gutes Gefühl, darum handle ich so und morgen habe ich ein schlechtes Gefühl, dann regiere ich ein bisschen anders. Nein, er ist gegangen und hat das gemacht, was die Bibel im alten Hebräisch unter Gebet versteht. Gebet im Hebräischen hat zwei Worte. Das eine Wort ist Tefillah. Das bedeutet so viel wie vor Gott ein Problem ausbreiten. Das heißt analysieren. Das heißt nach der Analyse ein Urteil treffen. Und das zweite Wort des Gebetes, Wortes Gebet auf Hebräisch, ist Palil. Palil heißt so viel wie der Richter oder den Richter rufen oder der Richter kommt und spricht Wahrheit in eine Situation hinein. Palil heißt auch und Tefillah heißt auch, das, was aus Rand und Band gekommen ist, wieder in Harmonie zu bringen. Das, was krumm ist, wieder gerade zu biegen. Das ist die Kraft des Gebetes. Und dann macht er genau das, was richtig ist. Er studiert das Wort und dann fällt ihm etwas auf. Und er geht zum Propheten Jesaja und sagt, Jesaja, König Sanherib hat ein großes Problem. Nicht, dass er uns in die Sklaverei führen will, nicht, dass er uns ausgequetscht hat und das Gold gestohlen hat. Sein Problem ist, er hat den lebendigen Gott lächerlich gemacht. Nun, du, Prophet, sprich Wahrheit gegen das Hause Sanheribs. Und der Prophet Jesaja geht und spricht gegen das Hause Sanheribs des Feindes Gottes. Und der Geist Gottes kommt und in dieser Nacht der Engel des lebendigen Gottes schlägt das Heer Sanheribs mit 185.000 Soldaten. Die restlichen Soldaten rennen zurück nach Ninive, nach Mosul, inklusive dem König Sanherib. Sanherib geht in seinen Tempel und betet die falschen Götter an. Und während er die falschen Götter anbetet, kommen seine Söhne und bringen den eigenen Vater um. Verstehst du? Die Situation kann dermaßen herausfordernd und schwierig sein. Aber Gott sagt dir, ich habe dir einen Kompass gegeben. Ich habe dir eine Bedienungsanleitung gegeben. Lebe danach. Lebe nach der Wahrheit und die Realitäten werden sich beugen müssen. Wenn die Bibel sagt, glaub in deinem Herzen und sprich zu diesem Berge, dann meint die Bibel nicht das, was viele Christen tun, den Berg beschreiben. Wir sind nicht berufen, Probleme zu beschreiben. Wir sind berufen, Probleme zu versenken im tiefsten Punkt des Meeres. Das ist die Autorität und die Kraft, die Gott jedem einzelnen wiedergeborenen Christen gegeben hat. Tefillah vor Gott ausbreiten, analysieren, ein Urteil treffen. Bete so, rufe den Richter, rufe die Wahrheit, mache eine Entscheidung und sprich Wahrheit in die verbogene Situation hinein. Vor Jahren hat eine junge Frau, als ich in Malawi war, wo Hungersnot war in Malawi, hat eine junge 26-jährige Ex-Muslima mein Glaubensleben völlig auf den Kopf gestellt. Es war Hungersnot, die Menschen sind gestorben und sie kümmerte sich um 3-4 Dörfer, um Menschen, die wirklich nichts mehr hatten. Wir waren eingeladen in eine Konferenz mit 6.000 Leuten. Ich habe den Leuten gesagt, wir können doch nicht an diese Konferenz gehen, während da draußen die Leute sterben. Wir haben angefangen, mit den paar tausend Franken, die wir hatten, Mais und Bohnen und Öl zu kaufen, wussten aber nicht, wohin damit. Wir haben gebetet, Gott, führe uns und leite uns an den richtigen Ort, da, wo es am schwierigsten ist. Dann haben sie uns vom Gebetshaus in Blantyre gesagt, wir wissen, irgendwo da im Norden oben ist eine junge Frau, die kümmert sich um Leute. Dann sind wir losgefahren und wir wussten nicht, dass das der Zeitpunkt war, wo diese junge Frau, Chifundu, 26, die stand da, hatte gar nichts mehr, auch für sich selbst nicht. Und hat gesagt, Gott, wenn der Tag gekommen ist, dass ich sterben muss, wie alle anderen, die jetzt am Sterben sind und schon gestorben sind, dann bin ich bereit dazu. Aber wenn ich deine Bedienungsanleitung richtig begriffen habe, dann steht in Matthäus Kapitel 6 nämlich Folgendes. Menschen, die Gott persönlich kennen, die kümmern sich nicht, was sie anziehen, was sie trinken oder was sie essen. Um solche Dinge kümmern sich Menschen, die Gott nicht kennen. Ich kenne aber dich. Nimm die Bibel, stellt sie auf den Boden und steht darauf und sagt, und das ist mein Fundament. Und die Bibel sagt im Korintherbrief, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Wahrheiten und meine Verheißungen, die werden nicht vergehen. Und Wahrheiten und Verheißungen hat es über 7000 in der Bibel drin. Über 7000 Wahrheiten und Verheißungen, die musst du in deinem Herzen im Glauben annehmen. Und dann kommen wir, nachdem sie dieses Gebet gesprochen hat, 1,5 Stunden später laden wir 1,5 Tonnen Mais und Bohnen und Öl vor ihrer Lehmhütte ab. 2 Tage später von Mosambik kommen 30 Tonnen mit Lastwagen, 30 Tonnen Mais, Bohnen und Öl. 2 Wochen später nochmals 28 Tonnen Mais, Öl und Bohnen. Ihre Lehmhütte hast du gar nicht mehr gesehen. Das war so ein Berg. Und während 6 Monaten hat sie 3.500 Menschen am Leben erhalten, bis die nächste Ernte eingefahren wurde. Was wäre geschehen, wenn diese junge 26-jährige Frau gesagt hätte, naja, das ist halt Schicksal, was soll ich machen? Nein, sie hat gesagt, das ist die Realität, das ist die Wahrheit. Sie hat sich wirklich wie ein Pitbull-Terrier in die Wahrheit hineingebissen und Gott hat geantwortet. Das ist die Verheißung, die Gott gibt. Ich strecke meinen Arm aus durch meinen heiligen Knecht Jesus Christus, der in dir wohnt, hoffentlich, zu was? Zu Heilungen und zu Zeichen und zu Wundern. Jesus ist ja unser absolutes Vorbild, punkto Mut und Stärke. Lukas 13, 31. Die Pharisäer gehen auf Jesus los und sagen, auf, geh fort von hier. Herodes trachtet dir nach dem Leben. Ja, was würdest du tun, wenn dir einer nach dem Leben trachtet? Mach es wie Jesus. Jesus sagt in Lukas 13, 32, Jesus erwiderte, geht und sagt diesem Fuchs, heute und morgen treibe ich Dämonen aus und heile Kranke und am dritten Tag wird mein Leben vollendet. Mein Leben richtet sich nicht nach den Umständen, sondern nach dem Willen meines Vaters im Himmel. Vom Nationalparkwächter lernen, den Stier beziehungsweise den Bock an den Hörnern zu packen. Das ist eine tief geistliche Wahrheit, die dahinter steckt. Ich versuche sie zu erklären. Im Nationalpark, das ist zwar im Alpsteingebiet in St. Gallen, aber im Nationalpark im Graubünden, wo ich aufgewachsen bin, da kommen die Nationalparkwächter und von Zeit zu Zeit muss man diese Steinböcke einschlafen oder betäuben und dann wird ihnen Blut abgenommen und wenn sie untersucht, ob sie gesund sind, dann bekommen sie eine Marke oder einen Chip ins Ohr. Dann steckt man sie in eine Holzkiste und dann fliegt man sie auf den Berg und dann so langsam erwachen sie wieder. Das sind ja 150 bis 200 Kilogramm schwere 4x4 Subaru 300 PS Maschinen. Wenn die aus der Box raus wollen, dann wird es richtig wild. Dann stoßen die mit den Hörnern da dran, weißt du, und dann willst du, dass sie sich ja nicht verletzen. Und jetzt ein geübter Parkwächter, der ist dann da auf den Knien, macht den Schieber so ein bisschen langsam hoch, 10 cm, 15 cm, und geht mutig mit der Hand rein und packt den Steinbock an den Hörnern und reißt den Steinbock mit aller Kraft zu sich. Und in diesem Moment, wo man den Steinbock an sein Herz zieht oder zu sich heranzieht, geht das Teil auf die Bremsen. 4x4 bremst. Und dann ziehst du ihn raus. Und dann gibst du ihm, wenn er draußen ist, einen Klaps aufs Füdli und dann hoppelt er davon. Und die Christen sind dazu berufen, glaube ich, die Lebensumstände an den Hörnern zu greifen. Wir sind nicht dazu berufen, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir sind keine Vogelsträuße. Nein, wir sollen wie Adler, sollen wir emporsteigen und aus dem Blickwinkel Gottes die Sachen anschauen und mit Mut und mit Glauben die Steinböcke, die Böcke, die Stiere des Lebens an den Hörnern packen und mal zu Bruste nehmen und sie mit der Wahrheit konfrontieren. Ich habe das gelernt. Ich komme zum Schluss. Ich habe das gelernt von der verfolgten Kirche weltweit. Wir haben hier, die sind aber nicht mehr verfolgt, Teams, die in Sibirien sind, unterwegs sind bei minus 60 Grad, gehen sie durch Sibirien, bringen den Menschen an den letzten Orten dieser Welt das Evangelium. Das ist viel Aufwand, um den Menschen die Wahrheit zu bringen, die sonst keine Möglichkeit haben. Da hat es kein Internet, da hat es kein Telefon. Also wenn du mal Ferien machen willst ohne Internet, geh nach Sibirien. Myanmar-Gläubige legen sich tagelang auf die Straße, weil das Regime dermaßen ungerecht gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Und die einzigen, die sich outen, sind die Christen, die Gläubigen, die Mutigen, legen sich tagelang auf die Straße, singen Gott, beten zu Gott, proklamieren Gott, lesen die Bibel, währenddem die Geheimpolizei vorbeigeht und sie filmt und fotografiert und zwischendurch abführt. Das sind Glaubenshelden, von denen wir leben können. Glaubenshelden sind diese hier, die... Vor letzter Woche habe ich ein Foto bekommen. Während einem Gottesdienst in Indien kommen radikale Hindus und greifen die Christen an. Einen schlagen sie mit der Axt auf den Boden, der liegt in seiner eigenen Blutlache. Und die Reaktion der Christen ist, sie gehen auf die Straße und sie singen: Ihr werdet müde werden, uns zu schlagen, aber wir werden nie müde werden, den Namen Jesus groß zu machen. Das sind Glaubenssätze. Die anderen Christen in Chhattisgarh, das war auch vor einigen Monaten, 66, während einem Gottesdienst aus dem Gottesdienst geschleift, verhauen. Aber etwas, das sie wissen: Wenn wir verfolgt werden, dann ruht der Geist der Herrlichkeit auf uns. Und dann sind sie gegangen und haben zwei Tage später vor dem Parlamentsgebäude stundenlang protestiert. Wie? Indem sie Loblieder gesungen haben und Gott groß gemacht haben.
Dieser vermeintliche Gottesdienst ist ein friedlicher Protest vor dem Regierungsgebäude eines indischen Bundesstaates. Der Anlass dazu ist Verfolgung. Der Protest richtet sich gegen diese brutale Attacke. Der Mob hat 66 Christen brutal verprügelt und verletzt und mittellos aus ihrem Dorf vertrieben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, und weitere Lieder singen die Christen als Protest und beten für ihre Verfolger.
Darf ich euch einen letzten Film zeigen von mutigen Christen? 1994 gab es in Ruanda einen Genozid. Innerhalb von 100 Tagen wurden 1 Million Menschen umgebracht. Und die Christen waren die Mutigen, die gegangen sind und haben Versöhnung gepredigt, sind von Gefängnis zu Gefängnis gegangen und haben die Mörder auf die Knie gebracht. Und die Mörder haben um Gnade gebeten, haben um Vergebung gebeten, haben die Familien der Ermordeten versucht und haben sich mit den Familien versöhnt. Und wenn sie das nicht gemacht hätten, dann würde diese Geschichte in Ruanda sich immer und immer alle paar Jahrzehnte wiederholen. Es sind die Christen, die Mut gehabt haben und gegangen sind und Gerechtigkeit getan haben. Und heute ist Ruanda wahrscheinlich das sicherste und das sauberste Land in ganz Afrika. Menschen kommen zum Glauben, der geistliche Hunger ist so groß. Menschen, die ihr Leben Jesus Christus geben, ist so einfach wie Wasser trinken. Krankenheilung und Wunder, die geschehen, ist so einfach wie Tee oder Kaffee trinken. Lass mich auch kurz dieses Video zeigen. Und dann schließen wir mit einem Gebet.
Welcome to Rwanda, my beautiful motherland, the cleanest and the safest African nation, the home to 1,000 hills and the heart of Africa. The great miracle that happened in Rwanda is the reconciliation and forgiveness after genocide through the partnership of the church and through the gospel that is being shared. There is a great spiritual hunger in this nation. Come and experience mission life and see how God is transforming lives. Just like Paul was called from Asia to Europe, we call you from Europe to Rwanda to come and serve with us. And also, there is a great practical need because of poverty. I promise you, your life will never be the same. You come and serve with us.
Voilà. Herzlichen Dank für eures geduldige Zuhören. Das nächste Mal wünsche ich mir so einen afrikanischen Tanz von Matthias Kradolfer. So stampfend und drehend auf der Bühne. Wenn jemand Interesse hat an so einer Reise nach Ruanda, im Herbst bieten wir so eine Reise an, da kann sich anmelden, wer will. Was man aber auch machen kann, die ganze Jugendgruppe ab 16 Jahre, die kann mitkommen und kann man erleben, was es heißt, wenn der Himmel sich neigt und Gott wirkt. Und wenn dann diese Jugendgruppe mit 15 oder 20 Jugendlichen zurückkommt, dann geht dann die Post ab zu Hause. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Also wenn ihr Interesse habt, kommt danach zu mir. Ja, jetzt haben wir 3 Sessions miteinander gehabt. Ihr habt viel gehört. Ich möchte einfach nochmals die Möglichkeit geben, in deinem Herzen, wenn die noch nicht geschehen ist, eine Herzensentscheidung zu machen. Und Gott spricht ja sehr häufig über unser Herz, denn die Bibel sagt, ich habe den Menschen die Ewigkeit ins Herz hinein gepflanzt. Die Ewigkeit fragt, von wo komme ich, wieso bin ich und wohin gehe ich. Und der Vater im Himmel möchte nichts anderes als deine Seele und dein Herz einmal bei sich zu Hause in der Ewigkeit zu haben. Aber dafür braucht es eine Entscheidung. Und die Entscheidung muss auf Erden geschehen sein. Es kann dich nach deinem Tod kein Priester, kein Pfarrer, kein Pfaff, kein Niemand, nicht mal der Papst selbst, kann uns in den Himmel hineinbeten. Das ist theologischer Nonsens. Das gibt es in der Bibel nicht. Das ist Religion. Gott ist am Werben mit Banden der Liebe heute um dein Herz. Und ich möchte dir die Chance geben, dein Herz nochmals zu öffnen und diesem Jesus zu geben. Lass doch uns unsere Augen schließen nochmals und unsere Herzen öffnen. Und ich möchte einfach sehen, und die Augen bleiben geschlossen. Bist du heute hier, hast so vieles gehört und du bist in deinem Herzen zur Überzeugung gekommen, jawohl, ich möchte mein Leben diesem Gott, diesem Jesus Christus anvertrauen, der mich an das Vaterherz Gottes führt. Ich möchte, dass mein Name ins Buch des Lebens eingeschrieben wird. Ich möchte ein Werkzeug in der Hand des lebendigen Gottes sein. Und ich möchte in diese neue Dimension der Lebensqualität hineinbrechen. Ich möchte an die Quelle des Lebens andocken. Wenn du heute da bist und das noch nicht geschehen ist in deinem Herzen und du möchtest das, dann bitte zeig das doch einfach mit Handerhebung. Zeig das, wenn du deine Hände erhebst. Jawohl, vielen Dank. Danke vielmals. Halleluja. Okay, dann lass uns beten. Vater im Himmel, du kannst mit deinem Herzen mitbeten. Du kannst laut beten oder leise beten, aber du machst es vor Gott, nicht vor mir. Ich bin nur so eine Krücke in deinem Leben. Vater im Himmel, ich danke dir, hast du deinen Sohn Jesus gegeben. Danke, Jesus, bist du stellvertretend für mich am Kreuz von Golgatha gestorben. Und die Bibel sagt, Ich soll im Herzen glauben und mit dem Munde bekennen. Und ich glaube in meinem Herzen, dass du gestorben bist, dass du der Herr bist, dass du auferstanden bist am dritten Tag und dass du lebst, dass du zu Rechten Gottes des Vaters sitzt. Und ich bekenne das mit meinem Munde in Zukunft auch den Menschen, die leben und die vielleicht dich noch nicht kennen. Und ich bitte dich, Jesus, schreib meinen Namen in das Buch des Lebens ein. Ich bitte dich, Jesus Christus, erfülle mich mit der Kraft deines Geistes. Ich bitte dich, Jesus, lass mich in eine tiefe, nahe, freundschaftliche Beziehung zu dir hineinwachsen. Und tu mir die Augen und das Herz auf für dein Wort, dass ich mehr daraus verstehe. Danke, Jesus. Ich nehme das an, dass ich darf durch den Glauben und die Gnade ein Kind Gottes werden. Und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Und ich möchte dich nahe, nahe als Vater und als Sohn, als Heiliger Geist kennenlernen. In Jesu Namen. Amen.